dieses, wie kann sie nur, das kommt nie von der besten Freundin. Ich glaube, die beste Freundin, die unterstützt einen immer. Das ist wirklich was, wo eigentlich eher von Außenstehenden kommt, die einen vielleicht auch nicht so gut kennen, ne?
Herzlich willkommen bei Wie kann sie nur? Ein Talk mit Frauen, die ihre Stimme erheben und gehört werden. Unternehmerinnen, Gründerinnen, Macherinnen, Kreative. Meine Gäste verraten dir, wie sie zu der Frau geworden sind, die sie heute sind. Sichtbar, hörbar, mutig. Freu dich auf spannende Geschichten und individuelle Learnings. Ich bin Eva Loschke, Stimmrede-Vortragscoach und freue mich riesig, Gastgeberin dieses Podcasts zu sein. Heute zu Gast Greta Schindler und Gemma Kommabella. Greta und Gemma, ich bin auf euch beide aufmerksam geworden, weil ihr mit vier anderen Frauen 2023 für den Supporteur Award von Cosmopolitan in der Kategorie Sustainability nominiert wart. Ihr habt, glaube ich, den ersten Platz zwar nicht bekommen für euer Start-up-Unternehmen Kokoli, dennoch, ihr habt mir die Augen geöffnet. Ich bin mir sicher, nicht nur mir, sondern vielen anderen auch. Als ich auf eurer Website gelesen habe, dass allein in den USA jährlich über 9 Millionen Tonnen Möbel auf Deponien landen, habe ich wieder mal gemerkt, wie wenig ich weiß und wie dankbar ich bin, dass es Menschen wie euch gibt, die mir helfen, Bewusstsein zu bilden und eben auch anders zu handeln. Mit eurem Interior-Startup Kokoli setzt ihr ein Zeichen gegen Fast Furniture und wollt pre-loved designed Möbel zu fairen Preisen für jeden zugänglich machen. Greta und Gemma, ihr seid zwei Frauen mit einer Mission, stützt euch einander als Freundinnen, Gründerinnen und Mütter bereits seit über 10 Jahren. Ich freue mich wirklich sehr, dass ihr beide heute hier bei mir im Podcast seid. Wie seid ihr zu der Frau geworden, die ihr heute seid?
Und wir haben uns tatsächlich am ersten Tag in der Universität kennengelernt. Ich habe ihr die Tür nicht aufgehalten, weil ich sie nicht gesehen habe und sie war ziemlich empört. Und so ging die Geschichte los bei uns beiden. Es geht ja darum, dass wir Frauen uns unterstützen im Leben. Und ich glaube, die Geschichte von Gemma und mir hat auch so begonnen. Und zwar im ersten Jahr in dieser spanischen Universität. Ich konnte noch fast kein Spanisch und bin überall durchgefallen. Es war ganz schlimm. Und Gemma hat dann mich irgendwie gesehen, wie schwierig das für mich war. Und hat mich dann irgendwie so ganz undramatisch hat sie mich zu sich eingeladen und gesagt, komm, ich helfe dir jetzt und wir lernen jetzt zusammen. Ja, und so hat es irgendwie angefangen. Also ich war ja auch sehr, sehr dankbar und werde es auch immer sein, weil Gemma hat einfach gemerkt, dass ich jemanden gebraucht habe in dem Moment und mich aber auch nicht getraut habe, um Hilfe zu bitten. Und sie kam einfach des Weges und hat, ohne da eine große Show draus zu machen, mich einfach unter ihre Fittiche genommen. Und wir haben dann auch zusammen den Schulabschluss gemacht, also das Studium beendet, glücklicherweise, und sind seitdem auch sehr, sehr gute Freundinnen. Wir haben tatsächlich auch schon das zweite Mal jetzt zusammen gegründet. Genau, also wir hatten 2010 die Idee, unseren ersten E-Shop zu gründen für Kunst und Künstler, die neu auf dem Markt sind und nicht von Galerien vertreten werden und denen die Möglichkeit gegeben, ihre Kunst online und selbst dirigierend quasi auszustellen und zu verkaufen.
Wart ihr dann noch in Spanien?
Lustigerweise, vielleicht magst du dazu was erzählen. Gemma war da in Berlin und ich war in Spanien.
Ja, es war sehr interessant immer, weil wenn wir mit den Press gesprochen haben oder zum Beispiel Podcast, wir haben immer das sehr lustig gefunden, dass ein Spanier in Deutschland wohnt und die Deutsche in Spanien wohnt. Aha. Und dann haben wir da zusammen das Unternehmen gegründet.
Und die Galerie gab es dann auch tatsächlich 5 Jahre. Die mussten wir dann aus diversen Gründen auflösen. Und haben dann aber einige Jahre später nochmal zusammen gegründet. Und diese Firma heißt jetzt Kokoli, die du so schön vorgestellt hast, mit noch 2 anderen Mitbegründern.
Ja, ich war auch inzwischen auf eurer Website natürlich und habe mir eure Produkte angeschaut. Das sind ja wirklich sehr, sehr schöne Produkte, die ihr anbietet, die ihr weltweit sammelt. Oder wie kann man sich das vorstellen? Wie geht euer Unternehmen heute? Ihr habt ja damals schon das erste Unternehmen, habt ihr mir erzählt, das war ja auch bereits erfolgreich, richtig?
Es war erfolgreich, aber wir mussten dann irgendwann auch die Entscheidung treffen, ob wir uns komplett auf diese Firma konzentrieren können und auch alle anderen. Gemma hatte noch eine andere Arbeit, Gemma hat es nebenher gemacht. Und die Firma war nicht groß genug, um uns und das Team dann eben zu unterstützen. Und wir mussten dann irgendwann entscheiden, wie es weitergeht. Und wir haben die Firma dann bewusst geschlossen. Bei Cocoli haben wir ganz anders aufgezogen. Also ich würde sagen, die erste Firma war wirklich ein großes Learning für uns beide. Wir haben ganz viele Fehler gemacht in der Zeit, machen wir natürlich immer noch, aber wir haben von diesen Fehlern auch viel gelernt. Ne? Und eine der großen Veränderungen, die wir gemacht haben, jetzt bei diesem zweiten Mal, ist, dass wir nicht mehr so lange gewartet haben und auch nicht diese Firma gebootstrapped haben, wie man so sagt im Slang. Mhm. Also wir haben die Firma quasi aufgezogen, innerhalb von 3 Monaten war die live. Und wir haben uns tolle Investoren an Bord geholt, die uns auch mit Ressourcen eben unterstützt haben, damit es so schnell ging. Und es war für uns ein großes Learning. In der ersten Firma hatten wir über 8 Monate gebraucht, bis die Beta-Version der Webseite stand. Wir wollten so viel wie möglich selber machen und auch nicht von Investoren abhängen. Das war in dem Moment eben ein Fehler, gerade in unserer Welt, in der alles so schnell geht, viel Konkurrenz schnell entstehen kann, war das in dem Moment eben ein Fehler. Und das haben wir jetzt in der anderen Firma ganz anders aufgezogen.
Ihr habt super schnell gestartet mit Cocoli. Wie kamt ihr auf die Idee? Wie habt ihr die gehabt? Ich frage jetzt mal dich, Gemma.
Wie alles angefangen haben, wir sind, ich glaube, einen Tag nach mein zweites Kind geboren ist, wir sind umgezogen zu meiner neuen Wohnung. Mhm. Und dann hatten wir den Umzug-Chaos. Ja? Man hat nichts, brauchten wir alle Möbel. Ne? Und dann in dieser Zeit haben wir gedacht, okay, was sollen wir machen? Soll ich etwas Neues kaufen? Und dann habe ich angefangen, online zu gucken und bemerkt, dass in dieser Zeit, das war die Covid-Zeit, ein Sofa hat gedauert ungefähr 10 bis 15 Tage von Bestellung, mhm, bis die Sofa zu Hause ist, hat war so lang für mich. Und dann habe ich auch zweite Hand gesucht. Und es war diese Lampe, die ich immer wollte. Und ich habe das in einem Online-Portal gesehen. Aber ich wohne in Berlin und diese Lampe war ein Rockstock. Und dann habe ich dem Verkäufer einen Rockstock geschrieben und gefragt, wäre es möglich, dass du mir diese Lampe nach Berlin schickst? Und er sagte, ui, nein, das wird nicht funktionieren. Es ist so kompliziert. Und dann dachte ich, wie kann das sein, dass es gibt keine Unternehmen, das macht es so leicht zu kaufen, zweite Hand, als neue Produkte. Weil am Ende des Tages ist auch sehr wichtig, dass wir nicht immer neue Ressourcen und neue Produkte von der Welt nehmen, aber etwas, die schon da ist, das wir weiter benutzen können. Mhm. Und dann habe ich Greta angerufen und gesagt, Greta, das kann nicht sein. Ich habe auch früher für das Mobile-Industrie gearbeitet. So ich kannte das auch ein größeres Painpoint, nicht nur für Privatpersonen, sondern auch für Unternehmen ist. Mhm. Und dann habe ich Greta gesagt, wie kann das sein? Lass uns gucken. Und dann zusammen haben wir angefangen, Fokusgruppen zu machen, das Markt zu verstehen. Wie groß ist das Markt? Gibt es so viel Potenzial? Und sobald wir wussten, okay, ja, das konnte funktionieren, dann haben wir beide gedacht, was für ein Team brauchen wir? Welche Co-Founders? Und haben wir uns entschieden, dass, weil wir kannten, wie wir beides gemacht haben, was unsere Stärke sind und unsere Schwäche, sagen wir so. Mhm. Dann brauchen wir vielleicht jemanden, der sehr gut auf Logistics kann. Mobile Logistics ist eine des größeren Pain Points. Und dann jemanden, der auch mehr Tech-Resources konnte. Und dann haben wir uns entschieden, mitgegründet. So am Ende waren wir 4, haben wir Cocoli gegründet.
Wenn du sagst, wir kennen unsere Stärken und unsere Schwächen. Gemma, was meinst du? Was sind eure Stärken? Was sind eure Schwächen?
Ich glaube für mich, ich bin eine sehr mutige Person. Ja, ich mag viele die Herausforderungen. Als ich Greta kennengelernt habe und ich hatte die Möglichkeit, in der Universität eine neue Sprache zu lernen, ich habe mich für Deutsch entschieden. Ja, guck mal, das klingt so ein cooles, interessantes Herausforderung. Und dann jetzt noch diese Unternehmen zu gründen. Und in der Investitionswelt, Frauen sind nicht so das größere Teil. Es ist eine sehr männliche Welt. Wenn man mit Investitoren redet, die meistens sind Männer, muss die ganze Zeit erklären, no, warum. Weil am Ende des Tages, sie sehen, dass du eine Frau bist. Ich habe ja den Eindruck, sie muss noch erklären, warum du genauso gut kannst wie alle Männer. Obwohl das nicht sein sollte.
Ich stelle mir vor, gerade in der Möbelbranche könnte dieses Bias besonders groß sein. Oder irre ich mich da?
Ja, total. In der Möbelbranche war es sehr groß, in der Investition auch, aber als ich das angefangen habe, ich dachte, klingt super, klingt eine sehr große Herausforderung. Und das ist eine, die Grund war, diese Stärke, no, dass ich habe, die sein, let's go, lass uns etwas machen. Und Greta ist ein bisschen anders, aber ist auch sehr positiv.
Ja, jetzt wissen wir, Gemma, deine große Stärke ist Mut und du liebst Herausforderungen. Und deine Stärke, Greta?
ja, zu mir. Also ich glaube, wir ergänzen uns gut. Ich bin ein bisschen rationaler als Gemma. Also Gemma ist wirklich so, let's go, let's do it. Vielleicht ist es Deutsch oder was anderes in mir, aber da sage ich so, okay, let's think about it again. Lass uns noch mal kurz drüber nachdenken. Ich glaube, da ergänzen wir uns ganz toll, was wir gemeinsam haben. Ich bin auch sehr unabhängig. Ich kam ja auch schon, wie gesagt, sehr früh in ein anderes Land, wo ich die Sprache nicht konnte und habe da versucht, meinen eigenen Weg zu gehen und bin da auch also ziemlich unabhängig international aufgestellt. Ich bin sehr optimistisch und das muss man, denke ich, auch sein, wenn man Unternehmer wird, weil es einfach auch sehr viele Höhen und Tiefen gibt. Ich war die ersten 5 Jahre in meiner beruflichen Karriere bei großen Unternehmen angestellt und hatte die Sicherheit, immer größere Verantwortung im Team etc. Und dann habe ich irgendwann auch den Sprung gewagt quasi ins Unternehmertum. Habe davor noch was ganz anderes gemacht, was ich schon immer machen wollte, also mit meiner Leidenschaft quasi gefolgt. Ich habe noch ein Jahr in der Kunst gearbeitet, habe einen Master in Kunstkuration gemacht. Das war etwas, was ich schon immer machen wollte nach meinem Businessstudium und habe danach eben gegründet. Und ich denke, dass es dieser Optimismus ist, der mich dahin gebracht hat, sowohl nach Spanien als auch ins Unternehmertum, dass man immer denkt, es wird immer einen Weg geben, ne? Dass man immer denkt, es geht immer weiter und es wird immer eine neue Möglichkeit sich auftun. Und noch ein anderer Punkt bei mir ist, mir ging es auch von Anfang eigentlich sehr darum, was zu finden, was Sinn macht. Gerade bei der Kunstgalerie war für mich wichtig, dass wir Künstlern helfen, die sonst wirklich nicht von ihrer Kunst leben können. Und jetzt bei der Firma, die wir jetzt haben, Cocoli, geht es mir sehr darum, dass wir eben diesen Nachhaltigkeitsaspekt vorantreiben. Es geht wirklich darum, diese Mission zu haben, den Möbelmarkt nachhaltiger zu machen und die Menschen davon zu überzeugen, dass wenn man daran denkt, sich ein Möbelstück zu kaufen, dass man automatisch auch Secondhand mit in Betracht zieht. Das gibt es bisher noch nicht so, aber es gibt es schon in anderen Branchen, wie zum Beispiel bei den Autos. Es ist ja ganz normal, wenn man an einen Autokauf denkt, dass man denkt, einen Gebrauchtwagen oder auch bei Büchern oder bei Kleidern mittlerweile. Und wir möchten genau diese treibende Kraft auch sein für den Möbelmarkt. Und deshalb ist für mich, glaube ich, auch dieser Sinn, dass etwas Sinn macht, das ist mir sehr, sehr wichtig. Dann kann ich auch wirklich dahinter stehen und bin dann auch ein Arbeitspferd irgendwie. Ja, in die Richtung kann ich dann gehen, wenn ich merke, es macht Sinn.
Wenn man auf eure Website geht, ich finde, die Produkte sind sehr, sehr schön, die ihr da habt. Also ich habe da richtig gerne gestöbert und liebe ZuhörerInnen, ich kann es euch nur empfehlen. Geht mal auf die Website, einfach nur um zu stöbern, weil ihr entdeckt so schöne Objekte, die auch eure Fantasie anregen.
Die Idee war ja am Anfang, die Logistik herzustellen, dass Secondhand von Privatpersonen in ganz Deutschland einfach, schnell, nahtlos versendet werden kann und dass dabei auch Garantie gibt, dass das Produkt authentisch ist, also auch echt ist etc. Als wir dann aber begonnen haben, mit Cocoli an den Markt zu gehen, kamen ganz viele Möbelbrands auf uns zu, weil die nach dem Corona-Zeit die Lager voll hatten mit Online-Retouren. In der Möbelbranche ist es so, dass etwa 10% der Bestellungen zurückgehen. Das ist erstmal nicht so viel, wenn man es mit anderen Branchen, wie zum Beispiel der Mode, vergleicht. Aber rund 40% dieser Retouren gehen unterwegs dann kaputt oder bekommen einen Kratzer oder die Verpackung geht kaputt, weil es eben sperrige, große und meistens auch fragile Produkte sind. Und da kam ganz schnell die Frage von den Möbelmarken, ob wir auch B-Ware verkaufen würden. Das war der Turning Point für Cocoli, weil in dem Moment hat sich für uns ein riesengroßer Markt eben aufgetan und wir arbeiten mittlerweile mit über 50 Brands auch exklusiv zusammen und verkaufen deren Retouren und B-Ware. Wir verkaufen weiterhin Secondhand-Artikel. Eva, wenn du umziehst jetzt und noch was verkaufen möchtest, dann lade sehr gerne auf Cocoli hoch. Das ist auch momentan noch gratis, also ohne Provision. Wir arbeiten eben auch mit Marken zusammen, deren Retourenware wir verkaufen. Daher siehst du auch sehr viele, wir haben momentan über 350.000 Items, also Produkte auf der Website. Und wir verkaufen alles von Möbel über Lampen, Dekor und Textilien. Bei der Auswahl schauen wir tatsächlich jedes einzelne Produkt an. Also bei uns im Kurationsteam wird geschaut, passt das Produkt von der Qualität, passt das Produkt vom Zustand her. Wenn wir Zweifel beim Zustand haben, melden wir uns nochmal bei der Person zurück. Bei vielen Brands machen wir auch selber Fotos, also haben die Produkte auch selber im Lager, fotografieren die, untersuchen die auf Zustand und Qualität. Und es geht natürlich auch um den Stil. Wir sind klar positioniert in der kontemporären Möbelwelt. Wir verkaufen zwar auch bis Vintage, also ab 20 Jahre Sammlerstücke, aber wir sind zum Beispiel nicht in den Antiquitäten oder den Rokoko-Möbeln und so unterwegs. Das heißt, für uns ist es auch einfacher, die Authentizität der Produkte zu überprüfen, was für uns auch ganz, ganz wichtig ist. Also bei uns findet man auch keine Fakes, sondern alles nur geprüfte Originale und Produkte, die eben einen geprüften Zustand haben, damit man auch keine Angst haben muss. Es geht uns natürlich, wie du gesagt hast, einerseits darum, Möbel wiederzuverwerten, also weniger Müll zu generieren. Auch in Europa sind es übrigens 10 Millionen Tonnen Möbelabfall im Jahr. Andererseits geht es uns nicht nur um diesen Abfall zu reduzieren, sondern auch bei einem Möbel, die Möbel werden ja nicht in Deutschland größtenteils hergestellt, sondern zum Beispiel kommt das Holz aus Indonesien oder aus Vietnam, der Stahl oder das Metall kommt woanders her. Dann werden diese Komponenten noch zusammengeflogen oder geschifft, dann werden die zusammengebaut, dann werden die wieder nach Deutschland gefahren. Also es geht auch um diese CO2-Emissionen und die Ressourcen, der Ressourcenverbrauch beim Versand. Ja, bei uns bei Cocoli ist es halt so, die Produkte, die gibt es alle schon. Die Produkte werden nicht extra noch für dich oder für die Kunden hergestellt. Und sie werden, obwohl sie in Deutschland natürlich nochmal versendet werden müssen, kommen sie zumindest nicht von weiter her.
Am Ende des Tages ist das Markt von zweiter Hand ist nicht das leichte Markt für einen Käufer oder einen Verkäufer. Und was wir machen wollen, ist, dass Markt, das so leicht ist, zweite Hand als neu zu kaufen und dass kein Grund am Ende das gibt, warum man sollte neue Produkte kaufen, wenn die Möglichkeit gibt, diese Produkte zweiter Hand, die nicht nur günstiger und schnellerer, aber auch besser für die Umwelt ist.
So habt ihr euer Unternehmen erfolgreich gegründet. Man spürt auch jetzt im Gespräch, dass Qualität euch wichtig ist. Auch diese Vereinfachung, dass ich als Käufer hab's leicht, dass das Produkt zu mir kommt. Das finde ich auch sehr schön, dass ich nicht erst nach Rostock fahren muss, um diese Lampe zu holen, sondern dass es jemand gibt, der sich kümmert, dass die Lampe zu mir kommt. Jetzt gibt's ja in meinem Podcast, der heißt ja Wie kann sie nur, gibt es eine Frage, die ich immer stelle. Gab es Situationen in eurem Leben, wo man zu euch gesagt hat, wie kannst du nur, wie könnt ihr nur?
So, einmal zum Beispiel, als ich in Spanien noch gewohnt habe und ich hatte eine stabile Arbeit, spanisches stabiles Konzert und ich habe die Möglichkeit, ich habe ein Angebot für ein deutsches Unternehmen gekommen, für Zalando, als ich meine Eltern und meine Freundin gesagt habe, ich lasse jetzt meine Arbeit, diese Stabilität, ich ziehe jetzt nach Deutschland und ich werde in E-Commerce arbeiten. Damals, E-Commerce war wirklich kleiner. Zalando hatte vor ein paar Jahren gegründet, keine hat online
kannte
gekauft.
Es, ne? Kannte es, vor 12 Jahren noch.
Ja. Stimmt, und meine Eltern haben mir gesagt, warum fliegst du jetzt nach Deutschland? Niemand wird Mode online kaufen, weil in Spanien alle denken, okay, das ist eine kulturelle Dings. Man möchte gerne mit den Freundinnen und die Familien in den Shop gehen, die Produkte zu sehen, die Material. Und ich dachte, nein, das kann nicht sein. Ich hatte schon mein letztes Jahr von der Uni in Deutschland studiert. Und dann habe ich bemerkt, wie groß die E-Commerce-Welt war, auch in Deutschland, wenn man mit Spanien vergleicht. Ich habe so viel an E-Commerce geglaubt. Und ich dachte, nein, lass mich das machen. Ich gehe dahin, obwohl ich die Sprache auch nicht kannte, keine Freundin, keine Familie da hatte. Greta war damals auch in Spanien. Sie war wirklich alleine nach Deutschland umgezogen. Keiner hat geglaubt, dass das eine gute Idee war. Und seitdem, jetzt in 15 Jahren oder 12 Jahren, die ich in Deutschland schon bin.
Also wie kann sie nur ihren guten Job aufgeben, nach Deutschland gehen zum E-Commerce, was man damals noch nicht so kannte offensichtlich, was dich dann auszeichnet? Na egal, was die denken, ich bin überzeugt, ich bin mutig, ich tue es trotzdem. Ja, ich tue es trotzdem, obwohl die anderen sagen, wie kann sie nur?
Ist dein Leben und dann musst du machen, was du denkst, das gut für dich sein wird. Machen etwas, die Sinn für dich macht und nicht so viel vielleicht auf alle anderen Leute zuhören. Manchmal auch wichtig, aber manchmal musst du auch sagen, okay, ich nehme den Schritt und ich mache weiter.
Sehr gut. Was ist dein Wie kann sie nur, Greta?
Ja, wenn ich gerade der Gemma so zuhöre, merke ich irgendwie, dass dieses Wie kann sie nur, das kommt nie von der besten Freundin. Ich glaube, die beste Freundin, die unterstützt einen immer. Das ist wirklich was, wo eigentlich eher von Außenstehenden kommt, die einen vielleicht auch nicht so gut kennen. Ne? Also ich erinnere mich an eine Situation mit unserem ersten Unternehmen. Da habe ich meine erste Finanzierungsrunde gepitcht und ich war im fünften Monat schwanger mit Zwillingen. Also ich stand halt da vorne vor 30 männlichen Investoren und habe da mein Ding durchgezogen und weiß aber auch noch, dass der Blick oft auf den Bauch ging. Und also es war schon so, ich meine, es hat niemand zu mir gesagt, aber das war ganz klar, was macht die denn da? Die kriegt ja dann bald die Babys oder das Baby und dann ist sie wahrscheinlich eh nicht mehr dabei. Aber ja, wir haben die Finanzierungsrunde damals, war eine kleine Finanzierungsrunde, aber wir haben sie gemacht, ja, wir haben sie geschafft. Man muss sich dann aber schon als Frau irgendwie auch beweisen, ne, dass man das dann trotzdem kann, obwohl man auch Familie hat. Das war schon so ein Moment, wo ich gemerkt habe, wo die Leute denken, warum macht sie das eigentlich? Was steckt da dahinter? Aber gut, da darf man eben dann auch nicht so viel drauf geben oder so das Gefühl haben, man muss jetzt allen irgendwie zeigen, wie es geht. Man muss einfach sein eigenes Ding dann durchziehen.
Also, dass die Frage so appelliert, erklär mir doch eigentlich mal, wie du das schaffst. Wenn die Leute sagen, Mensch, wie kannst du nur jetzt hier hochschwanger pitchen in der Finanzierungsrunde, dann wollen die doch eigentlich wissen, Mensch, wie schaffst du das? Und du denkst vielleicht, die misstrauen dir, weil sie sich selber für sich nicht vorstellen können. Kann das sein?
Ja. Dabei denke ich, wenn man ehrgeizig ist und Leidenschaft hat, ich meine, man findet einen Weg. Wenn man sich die richtigen Partner aussucht, mit denen man arbeitet, dann findet man einen Weg. Das ist eine Nachricht, die ich wichtig finde, wenn man mit den richtigen Leuten eben gründet, wenn man sich mit den richtigen Leuten in seinem Netzwerk eben zusammenschließt, dann kann man eigentlich alles machen, was man sich in den Kopf setzt. Das ist eine wichtige Nachricht, die ich auch an mich selber gerne gesagt hätte vor einigen Jahren. Ne? Ich glaube, man kann zwar immer optimistisch sein, aber man weiß ja trotzdem nie, was passiert. Man kann aber eigentlich schon die Sachen schaffen, wenn man sich eben das richtige Support-System aufbaut.
Und ich meine, ihr zwei habt euch immer supportet, gegenseitig. Vorhin habt ihr gesagt, ihr seid zu viert jetzt im Unternehmen. Ihr vier, seid ihr auch das wichtige Support-Team untereinander oder seid ihr zwei euch beiden genug?
Nee, wir vier auf jeden Fall. Wir sind auch vier ganz verschiedene Charaktere in dem Sinn, wo wir auch mal anecken natürlich und uns gegenseitig herausfordern, aber generell unterstützen wir uns sehr. Und was sehr, sehr wichtig ist beim Gründen, und das ist also wirklich täglich so, es geht ja immer bergauf und bergab beim Gründen. Ne? Also einen Tag ist man ganz oben und hat einen tollen Podcast oder hat toll verkauft oder hat einen tollen neuen Kunden. Einen Tag ist man ganz am Boden zerstört, weil ein Vertrag durchgefallen ist oder weil etwas nicht funktioniert hat. Das Wichtigste, glaube ich, dass man sich da gegenseitig eben einfach immer wieder hochzieht und unterstützt.
Und dafür braucht man ein Team. Und wenn ihr vier seid, ich habe mir gerade vorgestellt, wie so ein Glückskleeblatt. Ihr vier unterstützt euch mit euren vier ganz unterschiedlichen Charakteren. Und eure Freundschaft, Gemma und Greta, ist ja bald, was haben wir vorhin gesagt, bald 20 Jahre alt. Und die scheint ja durch dick und dünn zu gehen. Ihr habt ja schon sehr viel gepitcht in eurem Leben. Ihr habt schon sehr viel vorne gestanden vor anderen Menschen. Was war das wichtige Moment in so einem Pitch für euch selbst? Was erlebt ihr da? Was ist wichtig?
Ich erinnere mich, als das erste Mal ich etwas gepitcht habe, diese Nervosität, die anfängt, ob du sicher bist, ob du auf die Message wirklich durchgeht, no? Und die Leute wirklich verstehen, was du sagen willst. Und am Ende des Tages ist es total anders, no? Mit wem du redest. So ist total anders, mit man mit Investoren redet, wie man mit das Team redet oder genau zu meine Co-Founder, no? Weil am Ende des Tages total die Topics und auch die Motivation ist anders. Für mich sehr wichtig ist immer zu verstehen, mit wem ich rede. Mhm. Um wichtig zu verstehen, ob meine Nachricht concise, so wirklich auf dem Punkt ist. Ich persönlich versuche das immer ein bisschen mit Humor. So, ich mache auch in meiner Freizeit Stand-up-Comedy. So, ich gehe auch auf die Bühne und erkläre ein paar Witze. Das zum Beispiel bei mir funktioniert sehr, um diese Dazwischen zu machen, ne? Und die Leute wirklich das bei mir verstehen, was ich meine und ein bisschen mehr persönlich alle zu machen und interessanter. So, das für mich, als ich pitche, ist was immer versuche zu denken.
Mhm. Persönlich zu pitchen, mit Humor zu pitchen, ganz genau die Message zu kennen und vollkommen hinter der Message zu stehen und aber auch genau das Gegenüber kennen. Das sind deine wichtigen Tools für einen gelungenen Pitch. Okay, Greta, was sind deine wichtigen Momente?
Gerade bei Vorträgen, ich weiß noch, eine meiner ersten Vorträge, die ich gehalten habe, war damals, als wir gegründet haben in Spanien, vor einer Gruppe von Unternehmerinnen oder werdenden Unternehmerinnen, die den Schritt gewagt haben oder kurz davor waren, den Schritt zu wagen. Ich habe gedacht, was kann ich denen denn erzählen? Ich habe dann einfach von meinem Werdegang erzählt. Ich habe erzählt, wie wir die Firma gegründet haben, wie die ersten Rückschläge waren und wie wir uns da wieder rausgegraben haben. Und danach, nach diesem Vortrag, kamen viele auf mich zu und wir haben darüber gesprochen und es war so schön, weil es war so persönlich im Endeffekt. Jeder hat ja seine eigene Story und wie er mit den Rückschlägen und auch mit den guten Momenten umgeht. es war einfach so schön, dass man da dann diesen Kontakt gefunden hat, sich ausgetauscht hat, dann auch im Kontakt geblieben ist. Und dieses Netzwerk, das daraus entstanden ist, das auch normalerweise aus solchen Vorträgen eben entsteht, das finde ich eigentlich das Schönste, dass man nachher noch ein Follow-up machen kann. Dass man dann Menschen aus ganz anderen Sektoren oder ganz anderen Hintergründen kennenlernt, mit denen sich dann austauscht. Es eint einen etwas, dann vielleicht auch für den nächsten Vortrag eingeladen wird. Ja, also für mich ist dieses Networking das Schönste an solchen Vorträgen.
Und dieses Networking kommt zustande, weil du natürlich ein Stück Offenheit reingibst bei deinen Vorträgen. Persönlichkeit, Offenheit. Du zeigst was von dir. Man sagt ja auch, in dem Augenblick, wo wir offen sind, kreieren wir Nähe. Und du hast das eigentlich so schön gesagt, du kreierst dadurch Nähe unbewusst und das zeigt sich dann hinterher im Netzwerken. Das gefällt mir ganz gut. Wir kommen schon zum Ende vom Podcast. Was möchtet ihr unseren ZuhörerInnen mitgeben?
Ich würde sagen, alle Zuhörer, die prüfe gut, wer dich auf dem Weg begleitet. Ich glaube, Greta hat ein bisschen darüber gesprochen. Aber es ist wirklich sehr wichtig, am Ende des Tages etwas zu gründen und in dein normales Leben, ne? Wenn du auch dein Partner, deine Freundin, ne? Es ist immer ein Achterbahn und du musst wirklich Leute haben daneben bei dir, die an dich glauben, die, egal wenn du etwas falsch machst oder wenn etwas nicht immer gut funktioniert oder es gibt diese Tage, die nur Nein bekommst, dass du weißt, dass sie noch da sind, dass das Beste von dir sehen und noch an dich glauben, obwohl manchmal glaubst du nicht mehr an dich selber.
Das fand ich eben ganz schön, Gemma, wie du gesagt hast, suche dir Menschen, die an dich glauben, auch dann, wenn du selbst nicht mehr an dich glaubst. Wie ist es bei dir, Greta?
Ich würde gern sagen, dass es nie den perfekten Zeitpunkt gibt, eigentlich für nichts im Leben und dass man einfach manchmal machen muss. Also gerade für die Unternehmerinnen, die zuhören, wie gesagt, im ersten Startup haben wir 8 Monate mit Go-To-Market gebraucht. Wir waren zu perfektionistisch, wir wollten alles richtig machen, aber im Endeffekt wäre es besser gewesen, wir hätten die erste Beta-Version nach 2-3 Monaten gelauncht und dann aus den Fehlern gelernt und uns anzupassen. Die Message ist, es gibt nie den perfekten Moment, warte nicht zu lange, probier die Sachen aus und dann kann man immer noch zurückrudern und korrigieren.
Wunderbar. Hab Mut, da wären wir wieder dabei. Hab Mut und zeige dich. Das war Wie kann sie nur, der Podcast von und mit Eva Loschke. Schön, dass du dabei warst. Und wie immer am Schluss jeder Folge freue ich mich über dein Feedback. Das kannst du direkt an mich richten bei LinkedIn, da heiße ich genauso Eva Loschke. Wenn du keine Folge von Wie kann sie nur verpassen möchtest, abonniere den Podcast. Wenn du selbst Gast sein möchtest oder jemanden vorschlagen möchtest, schreib mir. Und ansonsten bis in 2 Wochen. Tschüss.